So, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, nach einigen Jahren wieder hier im Filmstudio Novizo zu sein, auf Einladung von Frank Höfer. Ich habe hier schon in der Vergangenheit mehrere Vorträge gehalten, die auch auf DVD produziert worden sind, allerdings alle inzwischen schon ausverkauft. Und nun wollen wir den damals begonnenen Weg fortführen über Erkenntnisse, die unter anderem nicht nur mit dem Gizeh-Plateau in Verbindung stehen, sondern auch mit einer kosmischen Ordnung. Das Letzte wird für viele etwas fremd sein, weil viele noch nicht sich damit intensiv beschäftigt haben. Es gibt hierzu aber bereits ein Buch, was in Wien erschienen war vor reichlich 3 Jahren, über die kosmische Ordnung der Schöpfung. Und Teile werden in diesem Vortrag mit integriert werden. So, wenn man an dieses Thema herangeht, ist es wichtig, auch einmal so einen Spruch, der hier angeführt wird, zu erwähnen. Und in diesem Spruch heißt es: Weißt du nicht, o Asklepios, dass Ägypten das Bild des Himmels und, das und ist noch wichtig, das Widerspiel der ganzen Ordnung der himmlischen Angelegenheiten hienieden hier auf der Erde ist. Doch darum ist Wissen, kommen wird eine Zeit, da es den Anschein haben wird, als hätten die Ägypter dem Kult der Götter vergeblich mit so viel Frömmigkeit gedient, als seien all ihre heiligen Anrufungen vergeblich und unerhört geblieben. Die Gottheit wird die Erde verlassen und zum Himmel zurückkehren, da sie Ägypten ihren alten Sitz aufgibt, verwaist von Religion, beraubt der Gegenwart der Götter, dann wird das von so viel Heiligtümern und Tempeln geheiligte Land mit Gräbern und Toten übersät sein. O Ägypten, Ägypten, von deiner Religion werden nur leere Erzählungen, die die Nachwelt nicht mehr glauben wird, und in Stein geschlagene Worte bleiben, die von deiner Frömmigkeit erzählen. Ja, das Letzte als Aussage trifft in der Tat zu, wenn man heute internationale offizielle Meinung über Ägypten hört, ist das Wissen verloren. Man erzählt Dinge, die ich beim besten Willen so in der Form nicht mehr akzeptieren kann, weil es viel, viel mehr Erkenntnisse gibt. Auf dieser Schiene befinden sich mittlerweile auch sehr viele Wissenschaftler aus den USA, zum Beispiel aus Frankreich, selbst Südamerika, Russland und natürlich Deutschland. Wir sind nicht die Einzigen, die den Ägyptologen sagen, es gibt noch viel, viel mehr Erkenntnisse. Man muss nach vorn schauen. Wissenschaft heißt Wissen schaffen und nicht auf altem Wissen stehen bleiben und beruhen. Damit tut man natürlich in einen Fettnäpfel tappen, aber wir werden sehen, die Erkenntnisse, die es gibt, werden irgendwann zum Durchbruch kommen. Und da fange ich einmal mit Thutmosis dem IV. an. Dieser Pharao, Sohn des Amenophis dem II., hatte in der Zeit rund 1400 vor der Zeitrechnung seine Herrschaft angetreten. Und was das Interessante ist, von ihm ist überliefert der Text oder der Hinweis zur Traumstele. Und diese Traumstele, die viel, viel, viel später freigelegt worden ist, enthält ebenfalls einen Text, der darauf hinweist, dass Thutmosis dort etwas Besonderes erlebt hat. Er war eigentlich der Kommandant der Krieger, die auf den Kampfwagen in das Feld gezogen sind. Und er hat aber an einem Tag einen Ausflug gemacht von Memphis. Das ist nochmal interessant, ich komme gleich zurück auf das Thema. Und war dann in der Sonne wohl etwas müde geworden, hat sich in der Nähe der Sphinx niedergelegt zum Ausruhen. Und dann hörte er im Kopf eine Stimme von der Sphinx. Und das hat er dann auf dieser Traumstele vermerkt. Und diese Sphinx soll zu ihm gesprochen haben. Ich bin dein Vater. Ich bin Hermachis Febriatum, der dir das Königreich auf Erden gibt oder geben wird, muss man eigentlich sagen, zu dem Zeitpunkt, an der Spitze der Lebenden. Du wirst die weiße und die rote Krone tragen auf dem Thron des Geb, eine alte Gottheit, kosmische Gottheit. Dir wird das Land in seiner Länge und Breite gehören und alles das, was das Auge des Allherrn erhält. In dem weiteren Text beklagt sich die Sphinx über ihre aktuelle Situation. Siehe, mein Freund, dieser Zustand wie diesen, der in Not ist, jedes meiner Glieder ist ausgelöst. Der Sand der Wüste, auf dem ich mich befinde, nähert sich mir. Ich habe gewartet, um zu veranlassen, dass du das machst, was in meinem Herzen existiert, wissend, dass du mein Sohn und mein Beschützer bist. So, was war eigentlich der Hintergrund? Die Sphinx wollte, dass er freigelegt wird von dem vielen, vielen Sand. Zum damaligen Zeitpunkt hat wohl nur der Kopf herausgeschaut. Und das Gizeh-Plateau insgesamt war nur noch eine als Totenstadt bekannt. Damals war Memphis die Hauptstadt Ägyptens und soll angeblich rund 200.000 Einwohner gehabt haben. Heute ist davon so gut wie nichts mehr übrig. Die Größe von einigen Fußballfeldern, wo man auch die Statue, eine berühmte Statue gefunden hat, die man Ramses II. Zuschreibt, das stimmt nicht. Ja, aber auf das Thema bin ich in der Vergangenheit auch schon eingegangen, in anderen Vorträgen, weil diese Statue einen Vergleich mit der Mumie von Ramses II. Deutlich zeigt, das kann doch nicht gewesen sein. Und überall, wo man in Ägypten eine Statue findet, wo Ramses draufsteht, ja, da hat er sich als das darstellen lassen, mal als der Gottheit oder die. Das ist alles Unsinn, das sind dumme Erklärungen aus Unkenntnis. So, also Memphis war damals die Hauptstadt und das Gizeh-Plateau hatte keine Bedeutung mehr. Was ist nun das Bemerkenswerteste überhaupt an dem Text? Nämlich, was gar nicht draufsteht, das ist das Bemerkenswerte. Es steht nicht drauf, dass neben der Sphinx ein Tempel steht. Und wenn wir alte Bilder mal anschauen von der Sphinx, dann sieht man, dass man nichts mehr von dem Tempel sieht. Die beiden Bilder, die sind von David Roberts, einem berühmten Maler, der den Zustand, der in Ägypten geherrscht hat damals, wunderbar in Szene gesetzt hat. Und auf dem nächsten Bild sieht man unter anderem, dass hier links auf diesem Bild, wo die Kamele zu sehen sind, da unten drunter war der Tal-Tempel. Also David Roberts kannte den nicht und er ist erst viel später freigelegt worden, als man nach weiteren Gräbern gesucht hat, so im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Was ist nun das Bemerkenswerte daran, dass Thutmosis IV. Den Tempel gar nicht gekannt hat? Es führte dazu, zu den falschen Auffassungen, dass das Gizeh-Plateau keine andere Bedeutung hatte als eine Totenstadt. Und wenn wir heute die Argumente hören, dass ja die Sarkophage nur für einen Toten waren, dann muss ich widersprechen. Da muss ich gravierend widersprechen. Ich bin schon über 20 Mal in Ägypten gewesen und in dem Sarkophag auch schon über 20 Mal. Und ich komme auf das Thema noch zurück an geeigneter Stelle. Das wird zeigen, dass der Sarkophag eine doppelte Bedeutung hat. Und zwar eine als Begräbnisstätte und die andere primäre für Einweihung. Und warum das der Fall ist, darauf komme ich dann etwas später. So, schauen wir uns noch mal das Gizeh-Plateau aus einem anderen Blickwinkel an, von Google Earth aufgenommen. Wir sehen dreimal Mastabas, das Wort Mastaba. Mastabas sind Göttergräber, ich betone es mal so, weil sie sich gravierend von den Gräbern der Arbeiter unterscheiden. Ich zeige einmal hier Bilder von einer Mastaba. Ich habe dort auch gemessen, festgestellt, jede Steinhöhe ist anders, verschieden. Alle Steine sind Unikate. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass viele Steine auch einen unterschiedlichen Winkel am Ende haben. Das heißt also, eine Mastabau wurde so gebaut, dass jeder Stein seine eigene Größe hatte und nur an der Stelle gepasst hat, wo man ihn hinhaben wollte. Das ist eines der verrücktesten Dinge, die man sich nur erklären kann, wenn man eine andere Denkweise im Hintergrund hat. Obendrein sind die Steine natürlich auch beachtlich groß. Und jetzt tue ich mal mit gewissem Sarkasmus ins Spiel bringen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen, gehen zum Architekten, wir kürzen ab. Er hat dann das nach Ihren Vorstellungen auf dem Computer realisiert. Sie schauen sich das an, dreidimensional. Es kommt zum Vertrag. Sie sagen, ich bin einverstanden. Aber, Moment, so schnell noch nicht. Ich habe noch einen kleinen Einspruch oder einen Hinweis. Der Baubetrieb darf nicht zwei Steine verwenden, die gleich groß sind. Alles muss verschieden sein. Ja? Der Architekt, der wird sehr finster lächeln, wird fragen, ist der Mann noch normal? Aber man hat das so gemacht in Ägypten. Das betrifft alle diese Mastabas und es betrifft alle der Pyramiden im gleichen Maße. So, jetzt gucken wir mal zu den einem anderen Bild mit den Arbeitergräbern. Diese wurden relativ oberflächlich realisiert. Und zwar ein Loch gebuddelt und 1,50 Meter tief verscharrt. Also sind zwei verschiedene Dinge, die eigentlich im Widerspruch stehen. Wieso solche gewaltigen Gräber mit so einem riesen Aufwand? Und da muss man sagen, die größten, und jetzt tue ich mal hier ein bisschen hinweisen, das hier. So, das ist das Größte, das hat ungefähr die Größe von einem Dreiviertel eines Fußballfeldes. Ja, diese Größe ist so enorm, dass man sich fragt, wieso? Es sind rund 162 mal 80 dieser sakralen Ellen. Dieses Maß kommt in Ägypten auch deutlich vor, was eine besondere Größe in der Nachfolgekonsequenz hat. Unter anderem ist die 5236 rund, das ist nicht exakt, ja, aber die Königselle hat eine Länge von 52,36 cm. Es ist bemerkenswert, wie Maßsysteme sich untereinander ergänzen und im wechselseitigen Spiel immer wieder besondere Dinge ergeben. So, meine Auffassung ist dazu, all das, was wir dort in Ägypten sehen, führt dazu, dass man vieles neu bewerten muss. Diese Arbeitergräber wurden nicht angelegt oder entstanden nicht als Notwendigkeit bei dem Bau der Pyramiden, sondern als die Pyramiden bereits zerstört worden sind. Das heißt, die Pyramiden sind viel, viel, viel älter. Und wenn man ganz genau die Sache betrachtet, waren die Pyramiden schon vor, standen schon vor der Sintflut. Und das mit der Zerstörung ist erst danach. Nun könnte die Frage aufstehen, kann man das beweisen? Gibt es noch andere Argumente? Da will ich Stück für Stück drauf eingehen. Unter anderem dem Taltempel, der von der deutschen Siglin-Expedition, wo Uwe Hölscher, der aus Leipzig übrigens stammte, eine führende Rolle in der Aufarbeitung der Dokumentation gespielt hat. Und wenn man diesen Tempel einmal so darstellt, sieht man, dass da irgendwie durchdachter Stil ist. Das ist nicht irgendwie so ein hingewürfelter Bau nach dem Prinzip, schauen wir mal, da fangen wir an und da hören wir auf. Ich habe mich damit intensiv beschäftigt. Ich kenne die Maße, die damals vermessen worden sind von Howard Wise und dann später von Sir William Flinders Petrie. Und dann ergibt sich, dass in diesem viel kosmisches Datenmaterial verborgen ist. Das will ich aber jetzt nicht als den Aufhänger für diesen Vortrag nehmen. Das wird entweder noch mal einen späteren Vortrag, aber spätestens in meinem Buch veröffentlicht werden. Was besonders ist, wir haben hier in dem oberen Teil oder dem hinteren Teil 2 mal 5 gleich 10 Säulen. Und in der Vorhalle, nee, nicht davor, auch zu dem Haupttempelbereich, haben wir 6 Säulen. Und nun habe ich ja noch ein paar andere Kenntnisse im Hintergrund. Da spielt zum Beispiel Platon eine Rolle. Und Platon hat behauptet, dass die nach ihm benannten geometrischen Körper, nämlich die wir heute als platonische Körper bezeichnen, etwas mit der Weltentstehung zu tun haben. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht begriffen, bis ich mich damit näher beschäftigt hatte, was in dem erwähnten Buch bereits erklärt ist. Denn seine Auffassung war Ikosaeder und Dodekaeder. Das eine ist, zum besseren Verständnis, sieht aus wie ein Fußball aus Dreiecken und das andere wie ein Fußball aus Fünfecken. Haben entweder 6 oder 10 Achsen. Das Spiel 6-10, 6-10, 6-10 ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges, was mit der Weltentstehung zu tun hat. Und hier sind diese Säulen genau 6-10. Damals bin ich dann in die Mitte diesen Kreuzungspunktes hineingegangen und habe gefühlt, weil ich auch energetisch fühlen kann, was viele andere auch können, und stellte fest, da ist ein besonderes Feld. Um es mal salopp zu formulieren, aus der Erde kommt dort wie ein energetisches Ofenrohr hoch, was man fühlen kann. Menschen, die ganz stark sensitiv sind, merken dort, wenn sie sich hinstellen, dass sie fast ein bisschen sich drehend bewegen, weil dieser Wirbel, der da aus der Erde kommt, linksrum und rechtsrum, einen besonderen Effekt erzeugt. Und wenn so etwas gemacht worden ist, 6-10, dann hat das einen tiefen, tiefen kosmischen Hintergrund. Und was ich dazu als Ergänzung noch führen muss, dieser Punkt war ursprünglich der nullte Längengrad, den die Engländer später für sich auf einer Meridiankonferenz beantragt haben, dass sie den nach Greenwich verlegen dürfen. Es gibt ja auf der Erde nirgends ein Schild. Hier ist der nullte Längengrad. Gibt es nicht. Aber es gibt Hinweise dazu, dass man das beweisen kann. So, und der 30. Breitengrad ist heute etwas nördlicher, aber runde 2 Kilometer. Und das hat etwas mit kosmischen Einflüssen zu tun, mit der Veränderung der Tageszeit des Jahres durch einen starken Einschlag eines Meteoriten. Man könnte den von Yucatan ins Spiel bringen, möglicherweise entgegen der Drehrichtung der Erde. Und dieser Hintergrund kann ich auf eine andere Art und Weise beweisen. Als ich noch Student war, habe ich in den 70er Jahren die Zeitschrift Sputnik, die russische Zeitschrift Sputnik gelesen. Diejenigen, die aus dem Osten sind, werden manche das noch kennen, die ältere Semester sind. Und da war diese Grundzeichnung enthalten. Mit Ende des Studiums habe ich vieles ausgesondert, leider auch diese Zeitschrift. Und bin vor wenigen Jahren darauf im Internet wieder gestoßen. Und ich wusste sofort, ich hatte mir das damals merken müssen. Der Hintergrund bei dieser Struktur, ich habe es hier nochmal etwas deutlicher hervorgehoben, zeigt eigentlich eines, dass es Dreiecke gibt und es gibt 5 Ecke. Ja? Und da ist das Gizeh-Plateau. Und die ganze Struktur basiert auf, jetzt gucken wir mal ganz genau, die Kreuzungspunkte. Bei den Dreiecken haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kreuzungspunkte. Und das Dreieck hat beim Ikosaeder hat 6 Achsen und 12 Ecken, wenn man den geometrisch darstellt. Und das Dodekaeder hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Kreuzungspunkte und das Dodekaeder hat 10 Achsen oder 20 Eckpunkte. So, und ihr kennt vielleicht das Prinzip einer Kinderschaukel, diese in dieser Form, wo der Drehpunkt in der Mitte konstant bleibt, aber das eine hebt sich und das andere senkt sich. Und die Russen haben nachgewiesen, dass an entscheidenden Punkten hier auf der Erde, an diesen wichtigen Punkten wie hier, 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 die Erde sich hebt und senkt. Das ist gewaltig. Das ist eigentlich, heute würde ich sagen, gehört zum vergessenen Wissen, aber es ist bekannt. Und man weiß das auch. in bestimmten Kreisen. So, also wenn hier der Kreuzungspunkt ist, der Mitte, ist das dort relativ ruhig, neutral. Deswegen ist Ägypten weitgehend von starken Erdbeben befreit. Es gab zwar mal auch eins in der Vergangenheit, aber trotz alledem ist das ein relativ ruhiger Punkt. So, nun gehen wir mal in diese Mitte des Punktes hinein, da nach dem Taltempel. Denn der Taltempel, sein Kreuzungspunkt da in der Mitte, war das Erste, was festgelegt worden ist. Das heißt, heute würden wir sagen, der Baubetrieb steckt dann einen Pflock hin und sagt, hier wird die besondere Urne oder was, wo man Dokumente verewigt und eingräbt sein. Aber damals war das der zentrale Planungspunkt für das gesamte Gizeh-Plateau. Und der Taltempel sieht heute ramponiert aus, mächtig. Er war also hier vollkommen zugedeckt und ein Thutmosis IV. Hat den Tempel gar nicht gekannt. Das ist schon erstaunlich. Wenn man den Tempel genauer anschaut, guckt man genau hier. Hier auf dieser Breite sind 1, 2, 3, 4 Steine. Dann kommt noch bildliche Verkleidung dazu. Das sind relativ große Ziegelsteinchen, die man da bewegt hat. Und wenn man die Siglin-Expedition den Text kennt, es gibt im Internet dazu eine Dokumentation, die heißt der Taltempel des Königs Schäfrin von der Siglin-Expedition. Und dort schreiben sie, dass der schwerste Stein in diesem Tempelbereich 180 Tonnen ungefähr wiegt. Das sind 2 Diesellokomotiven vom Gewicht. Ja, ist natürlich relativ leicht, mit 4 Personen sowas anzuheben. 2 vorne und 2 hinten. Ich frage mich, wie hat man das gemacht? Ja, und die anderen Steine sind nicht viel leichter. Es sind viele Steine in Größenordnung, wo wir heute überfordert wären. Und ich möchte da nicht Bauleiter damals gewesen sein, mit meinen heutigen Fähigkeiten. Ja? Die Fähigkeiten waren ein bisschen besser. So, und dann gibt es die Rückansicht von dem Taltempel und man sieht wieder Riesensteinblöcke. Auch Stellen, wo man die äußere Verkleidung, die aus Granit war, noch erkennt, wo die aufgelegen hat. Der äußere Granitteil ist weg, komplett weg. Also bis vorne ein paar wenige Steinchen. Und was sagt das eigentlich oder was lässt das vermuten? Es lässt die Vermutung zu, dass es durch äußere Einwirkung etwas gegeben hat, wodurch diese Steine regelrecht zerlegt sind. Man hat sie nirgends gefunden mehr. So. Ich will das noch weiter erklären. Oben vor der Schäferin-Pyramide gibt es auch einen Tempel, der unmittelbar hier anschließt. Und ich habe das einmal von den Maßen und es gibt von den Archäologen noch Grundzeichnungen. Die habe ich mal als Grundlage genommen und bin darauf gekommen, dass der Tempel ursprünglich eine Größe hatte von 13.200 Quadratellen. Also 132 mit 2 Nullen. Dieser Zwischenabstand, also war nicht ganz hier dran, ist nochmal die 132 mit einer Null. Ich mache aufmerksam, dass das wichtig ist, im Moment einmal im Hinterkopf zu behalten. So. Und hier oben sieht man, dass diese Abschnitte von dem Taltempel in diesen Größen sind, in sakrale Ellen. Und ich mache noch mal einen Hinweis zu einer ganz anderen Pyramide, nämlich die Knickpyramide. Und weil man die sakrale Elle überhaupt nicht Ägypten vermutet, sondern nur die Königselle, kommt man nicht auf die Idee, dass diese Knickpyramide im unteren Teil 88 sakrale Ellen hoch ist und der obere Anteil 77. Es gibt dort genauso eine fantastische Mathematik, die unser Vorstellungsvermögen übersteigt. So, damit habe ich jetzt also angesprochen den Taltempel und den hier oben. Und man sieht hier Steinblöcke in Größenordnung. Da guckt noch einer mit seinem Kopf ein bisschen heraus. Unglaublich gewaltige Steinbrocken. Also das ist schon ein bisschen mehr als für 4 Personen, möchte ich mal sagen, zum Transportieren. Und der innere Teil, ein Teil des inneren Teiles, sieht man die Steine auch in dieser Größenordnung, die ungewaltig groß sind. Da unten sitze ich übrigens mit Teilnehmern aus meiner Reisegruppe. Was wichtig ist, die Siglin-Expedition hat sich auch Mühe gegeben, hier oben Analysen zu machen. Und sie haben bei dem größten Stein vermessen und dann angegeben, dass dieser vermutlich in einer Größenordnung war von 420 Tonnen. Das ist schon ein ganzes Stückchen mehr. Etwa 4 Diesellokomotiven, etwas kleineren Typs. Etwas größeren Typs. So, also wer hat erstmal auch diesen Tempel so zerstört, dass die gesamten Verkleidungen, hier waren zum Beispiel auch Granitblöcke aufgesetzt, alles war mit Granit von innen verkleidet. Wir haben hier dasselbe Phänomen wie in der Cheops-Pyramide, in der Königskammer, wo die innere Verkleidung Granit ist, ebenso im Taltempel, innere, und dahinter ist Kalkstein. So, jetzt lasse ich den anderen Teil mal noch ein bisschen weg, was man dazu noch sagen könnte. Fakt ist, Granit und Kalkstein gehen ein besonderes energetisches Wechselspiel ein, was wir vor allem in der Königskammer der Cheops-Pyramide heute noch als Effekt spüren können. Aber die Frage, entscheidende Frage ist, wieso sind derart schwere Granitsteine heute nirgends mehr zu finden? Wenn auch manchmal kleine Stückchen irgendwo noch rumliegen, aber die Masse ist weg. So, und jetzt kommen wir zur Chephren-Pyramide selber. Der Tempel also davor und das dahinter. Wir können hier noch die Reste dieses Tempels erkennen, von dem ich gerade gesprochen habe. Und die Chephren-Pyramide hat eine besondere Geometrie, vor allem schon im Äußeren gehabt. So einen kleinen, winzigen Teil möchte ich dazu ansprechen, nämlich man hat im 19. Jahrhundert hier oben analysiert, wie diese Plattform aussieht. Das ist von Borchardt, einem Ägyptologen, überliefert aus dem 19. Jahrhundert. Ob er persönlich da oben war, weiß ich nicht, oder ob er jemanden hochgeschickt hat. Ich würde da nicht hochgehen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Und man glaubt, dass hier diese Asymmetrie oben dazu, oder die Grundlage ist, dass man nicht mehr exakt planen konnte und das nicht geschafft hat. Heute hat man verschiedene Versuche unternommen, eine Pyramide in kleiner Art nachzuweisen. Keiner hat es geschafft, dass oben der Mittelpunkt genau über dem Mittelpunkt der Grundfläche liegt. Hintergrund ist, diese eine sakrale Elle führt dazu, dass hier, dass in der Mitte ein Pyramidion war mit dieser oben Plattform wie ein Satteldach. Und dass ein energetisches Pyramidium oben drüber war. Das hat seine gravierende Bedeutung. Das ist der Geniestreich für das gesamte Gizeh-Plateau. Ein Geniestreich. Und ich komme dann darauf noch etwas später zurück. Gucken wir uns mal in die Pyramide an. Der Schnitt ist bekannt. Es gibt von verschiedenen Forschern dazu auch Maßangaben, die man ableiten kann. Was man allerdings wissen muss, ist, dass die Mittelachse der Pyramide hinter der Kammer lag. Und dann führt das dazu, von hier bis zu diesem Knick 132 Ellen und der Rest 90. Unten ist es genau umgedreht. Von hier bis dahin sind es 90 und von da bis dahin 132. Wir haben also zweimal die 132, zusammen 264. Also ich mache ja nur aufmerksam auf wichtige Zahlen, die man mal sich merken soll. Übrigens, die 132 hat etwas mit der Sonne zu tun. Das erkläre ich aber in meinem Buch und hier noch nicht. So, wir gucken mal in die Pyramide rein. Von dem absteigenden Gang kommt man in die untere Ebene hinein. Hier ist noch eine Tür, wo es eine untere Felsenkammer geht. Und hier sehen wir die Königskammer selbst, wo hier gibt es einen höhenmäßigen Absatz hier unten und dann ist dieser Sarkophag mit Granitstein umhüllt. Das ist eine geistige Komponente, die ich auch später erklären will. Das hat jetzt keinen Zweck, weil ich dann auf viel Mathematik und andere Hintergründe eingehen muss. Ich habe in diesem Sarkophag auch schon gelegen. Und er hat ähnlich wie der Sarkophag in der Cheops-Pyramide solche Effekte, dass ein besonderer Ton in der Kammer erzeugt wird, wenn man mit einer sonoren Stimme spricht. Aber der Effekt ist im Verhältnis zur Königskammer der Cheops-Pyramide schwach. Ja, also dort gab es andere Effekte. So, jetzt gehe ich mal zur Mykerinus-Pyramide. Der dortige Taltempel ist heute nicht mehr zu finden. Er liegt etwa im Bereich des Friedhofs und liegt unter Sandmassen und Schlammmassen. Er wurde mal teilweise ein Stück ausgegraben, es gibt dazu auch Erkenntnisse, aber im Prinzip ist er verschwunden aus dem Denken und auch ein Thutmosis IV. Wusste nichts von dort einem Taltempel. Oben vor der Pyramide ist dieser Tempel und man kann dort auch erkennen, alle Granitverkleidung ringsherum zerstört. An einer Stelle gibt es hier innen drinnen nochmal, ich glaube, es war hier, ein bisschen was an Granit, alles andere kaputt. Weg. Einfach weg. So, und bei der Cheops-Pyramide haben wir ein analoges Problem. Der obere Tempel, der mal hier stand, ist nur noch das Pflaster übrig, ein Basaltpflaster. Taltempel komplett, da gibt es nicht mal ein Sandstäubchen. Weg. Was ist also der Hintergrund? Also erstmal, dass zu Thutmoses-Zeiten die Tempel bereits komplett zerstört waren. Sandmassen in einer unheimlichen Größenordnung schon zugeweht hatten, das, was noch bestand. Denn all die Dinge, die ich jetzt gezeigt hatte zu den Tempeln, sind erst später freigelegt worden. Also die Begründung, dass man damals das als Totenstadt nur betrachtet hat, kann man nachvollziehen. Und wenn man den Hintergrund mit den Sarkophagen nicht kennt, bestätigt das eigentlich die Aussage. Allerdings muss ich sagen, für mich bestehen massive Zweifel, dass diese Zerstörung nur durch menschliche Zerstörungswut entstanden sein kann oder durch die Sintflut. Hier muss es noch andere Gründe geben. Und einer der Hintergründe ist, dass es einen Krieg der Götter gegeben hat. So wie wir das in den vedischen Schriften kennen, wo auch ein Krieg der Götter in dem indischen Raum stattgefunden hat. Und man hat damals sich gegenseitig bekämpft, viele Dinge zerstört, bis auch runter in den Süden. Und von den Tempeln ist eigentlich der Taltempel als einzigster noch bruchstückchenhaft erhalten. Die Pyramiden hat man damals nicht zerstört. Beide Seiten wussten, dass das Götterbauwerke sind und dass man die nicht zerstören darf. Das wäre ein Frevel. So, jetzt kommen wir mal zu weiteren Zusammenhängen. Das Gizeh-Plateau passt in ein Raster hinein, genau nach dem Satz des Pythagoras. 1440 sakrale Ellen, das 1650. Und wenn man das hier zunimmt, findet sich genau dieser Zusammenhang für den Satz des Pythagoras. Das heißt, es sind bewusst gewählte Maße gewesen. Und ich habe hier auch angegeben, dass man das in Zoll linear umrechnen kann. Ich habe dazu eine Ausarbeitung vor Jahren schon mal angefertigt in einem separaten Heft über die kosmischen Maßsysteme. Und wenn man die Zusammenhänge kennt, weiß man definitiv, dass kein Mensch diese Maßsysteme festgelegt haben. Vor allem die Austauschbarkeit. Übrigens hat die Bild-Zeitung wohl jetzt oder der Bild-Kanal, ich bin da informiert worden, war das von dir? Über den Zusammenhang, dass einer der Journalisten oder Wissenschaftler mitgeteilt hat, man geht davon aus, dass der Pyramidenzoll doch Hinweis dass die Pyramiden von Außerirdischen errichtet worden sind. Fand ich gewaltig. Fand ich ganz gewaltig. Mit den Pyramiden soll, die Zusammenhänge kenne ich, aber so wie man es darstellt, ist es ein Krümel, besser noch zu machen. So, und die 1044, die wir haben, ist eigentlich etwas Besonderes. Denn wir haben ja nicht nur die 1044 Minuten des Tages, die die meisten überhaupt nicht wissen. Warum? Wir arbeiten nicht damit. Und keiner tut sich verabreden. Übrigens hast du morgen 880 Minuten nach Mitternacht Zeit, dass wir uns nochmal unterhalten. Jeder wird sagen, kann ich nichts anfangen, brauche ich erstmal einen Taschenrechner. So, dann, dass im Hebräischen das Wort ADM nur mit drei Buchstaben geschrieben wird. Das zweite A ein stummes A ist, ADM. Und dann haben die einen sogenannten Buchstabencode. Und wenn man den für A, Aleph und D, Dalet und Mem, die 40, darstellt, dann ist eine Ziffernfolge 1440 zu sehen. Ich sage mal, das ist so wie eine geschickte, kodierte, schlitzohrige Darstellung des Namens Adam. So, Gizeh-Plateau habe ich gerade gesagt, 1440. Und die Mondpyramide hat einen Teotihuacan 144 Hunab-Länge und die Cheops-Pyramide hatte ursprünglich 144 Steinschichten. Also das sind Maße als ein Bruchteil, ein Zehntel, manchmal aber auch als das Zehnfache enthalten. So, jetzt gucken wir mal, die 1044 lassen sich wunderbar teilen, nämlich in kosmisches Datenmaterial. Und dann ist der Taltempel, da steht so, dass er das Gizeh-Plateau im Verhältnis 1:2 teilt. Und die Sphinx im Verhältnis 2:3. Alleine diese Zusammenhänge sind nicht bekannt. Ich tue sie heute das erste Mal veröffentlichen. Und jede dieser Zahlen hat eine besondere Bedeutung, auch in einer kosmischen Genesis. Also wer da glaubt, alles hat sich durch Zufall ereignet, ist auf dem falschen Dampfer. Ja. Manchmal reizt es mich noch, andere Dinge dazu zu erwähnen. Ich bringe mal noch so ein schönes Beispiel. Nicht ohne Grund. Stellt euch vor, ein Chirurg möchte eine Frau operieren. Sie liegt bereits auf dem Operationstisch, die Krankenschwestern daneben, und hat angefangen, sie aufzuschlitzen. Und dann fragt er die Krankenschwester, sagen Sie mal, haben Sie eine Idee, wie wir jetzt weitermachen? Ein absurder Gedanke. Aber warum erwähne ich das? Alles, was wir Menschen machen, geht zuerst durch den Kopf. Egal, was wir planen, wir machen uns vorneweg einen Kopf. Auch wenn es sich hinterher als falsch herausstellt. Aber es geht zuerst durch den Kopf. Und diese Zusammenhänge, dass man zuerst etwas geistig plant und danach realisiert, hat einen riesigen kosmischen Hintergrund. Nicht ohne Grund heißt es auch, wie im Kleinen, so im Großen und umgedreht. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, es gibt einen Schöpfergott, dann wird er nicht angefangen haben nach dem bayerischen Prinzip, fangen wir mal an. Das Gleiche ist das. Es ist ein Weg, wo schrittweise, sukzessiv etwas aufgebaut wird, wo am Schluss der Mensch rauskommt. Das heißt, eine Planung hat übergreifende Zusammenhänge und der Weg ist das Ziel. Ja? So. Und wenn ich das mit meinem Buch nochmal in Verbindung bringen darf, man kann das erkennen. Und dann muss man die Darwin'schen Lehre um 180 Grad drehen und dann stimmt's. Am Anfang war der Gedanke. So. Hier sind viele Zahlen drauf, die ihr euch gar nicht alle merken müsst. Bemerken möchte ich diese Zahl hier, 936, die also bei Tesla eine besondere Rolle spielt, wo er gesagt hat, die Zahlen 3, 6 und 9 haben eine besondere Bedeutung. Und wer das versteht, hat Verständnis von der kosmischen Ordnung. Und dann ist aber so, dass dieses Rechteck zu einer Fläche führt von 204.204 und das zu 306.306. Und das ist nur möglich, wenn die eine Elle von dem Pyramide und der Chevron-Pyramide rausgenommen wird. Die eine. Und dann gibt es auch hier ein Verhältnis 2:3, was sonst nicht möglich ist. Und diese eine Elle ermöglicht diese Zusammenhänge. Und was ist das der Hintergrund? 306 ist das Pyramidion, die Höhe gegenüber plus minus null im Taltempel. Und 204 Ellen in der Tiefe ist der unterirdische Anteil gegenüber dem Taltempel. Das heißt, es sind rund 130 Meter. Wenn man das ins Kalkül zieht, muss man sagen, dann hat doch jemand eine Planung hier realisiert, die lange, lange Zeiten älter ist, auch in der Realisierung, als dass der Wasserstand noch viel geringer war. So, dass hier alle anderen Maße noch mal eine besondere Rolle spielen, lasse ich mal weg. Werde ich ja noch beschreiben dann im Buch. So, jetzt kommt noch was Schönes. Wenn man diese erste Zifferngruppe 204 und diese erst zusammen addiert, kommt man auf 510. Und es gibt einen verborgenen kosmischen Code, der dahinter enthalten ist, den ich dann gleich erkläre. Also Nord-Süd haben wir 1440, Ost-West 1650 und die 510 addieren wir mal zu den 1056 dazu. Da haben wir 2061 oder 10 mal 6 mal 6 mal 6, zusammen 3600, was auch die Sekunden des Tages betrifft. Ich komme darauf noch zurück. Ihr werdet staunen. So, dann ist bekannt, dass alle drei Pyramiden in einem hängigen Gelände errichtet worden sind und genau so eingerichtet worden, dass sie eine bestimmte Höhe einnehmen. Wer macht so etwas? Wer macht so einen Aufwand? Das ist der einzige auf der ganzen Welt. Überall macht man die Pyramiden in eine Ebene hinein, aber hier ist es angepasst genau auf eine bestimmte Höhe. Und wenn man diese Daten kennt, wo die einzelnen Pyramiden stehen, dann gibt es einen besonderen Effekt. Und den zeige ich jetzt mal hier. Denn die Summe ist 243 oder 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal 3. Und dann sieht man, das kann wohl nicht ganz der Zufall sein. Dann noch etwas. Mir ist bekannt, die Summe aller Hauptachsen von allen drei Pyramiden. Und das sind zusammen 2100 Königsellen oder das in Zentimetern, was uns nichts sagt. Aber wenn man das umrechnet in Zentimetern, in eine andere Art und Weise, sieht das schon wieder ganz anders aus. Diese Zahl lässt sich zerlegen in 33 mal 3333 minus 33 Zentimeter. Und das sieht doch genial aus. Anders kann ich es nicht sagen. Aber nimmt man nur die Nord-Süd- und Ost-West-Achsen, kann man das wieder mit 3 darstellen. Kann jeder überprüfen. Der Hintergrund ist auf alle Fälle eins, der Zentimeter ist viel, 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 viel älter. Darauf gehe ich zu einem, vielleicht mal einen anderen Vortrag ein, weil der älter als das Sonnensystem ist, hat nie ein Mensch erfunden. Definitiv nicht. Und das kann ich knallhart beweisen. So, jetzt kommen wir zu etwas kosmischem Wissen. Ein Krümelauszug aus meinem Buch. Am Uranfang entstanden zwei immaterielle energetische Zellen. So, und die sind aus Wirbeln ausgekoppelt, das Wirbeln des Chaos. Kann man auch erklären, wie das funktioniert. Und dann hat man zwei Zellen, die an der gleichen Stelle sind. Und das ist das innere Schwingungsmuster, was wie eine stehende Welle ist. Und es hat eine Membran, die das Ganze hält, damit das nicht wieder zerfällt. Membranen sind übrigens eine Grundkonstruktion im Kosmos. Es fängt im Kleinen an, denn in unserem Körper ist jede Zelle so aufgebaut mit einer Zellmembran. Und wir haben jede Muskelgruppe mit einer Membran umgeben. Wir haben die Haut als Äußeres mit einer Membran. Wir haben eine Baumrinde, wir haben den Erdmantel, wir haben das Erdmagnetfeld, die Heliosphäre. Alles hat eine Membran. Und gestern habe ich wieder in einem Vortrag gehört, dass einer behauptet hat, das Universum ist begrenzt. Das ist faszinierend, das weiß ich schon lange. aber es ist eine dynamische Grenze. Etwa wie ein Luftballon, den wir aufblasen und sich dehnen kann und schrumpfen kann. Ja? So. Bloß die Dinge, die jetzt so langsam vermuten, die weiß ich schon seit etlichen Jahren. So, und was ist das Besondere nun an denen? Jede Zelle, dieses Schwingungsmuster dreht sich so rum und mal entgegengesetzt. Und wir können das zum Beispiel als die Grundlage für das Licht auch nehmen. Jede Zelle im Mittleren geht auch über das hinaus. Dort kann man erklären den Doppelcharakter des Lichtes. Faszinierend, ist alles logisch. Und es ist nicht ein Mysterium, was unbekannt ist. So, und jetzt gucken wir noch die Membran an. Wir kennen das von Tannenzapfen, wir kennen das von der Sonnenblume, dass es zwei verschiedene Drehrichtungen gibt. Und die kann man an dieser ersten Zelle ableiten aus Wirbeln, wie das doppelt funktioniert. Und da ist das ja in der Mitte, die 1044, die haben wir schon. Und außen einmal drumherum, 360. Und wenn man linksrum und rechtsrum das nimmt und die Schwingung geht durch, also sie ist nicht losgelöst von dem inneren System, sondern ist mit dem verbunden. Ich würde mal ein ganz anderes Beispiel nehmen. Warum fühlen wir zum Beispiel, wenn uns jemand berührt, von außen? Und das kann angenehm sein, es kann unangenehm sein. Und warum merken wir das ganz deutlich, zum Beispiel, wenn wir geküsst werden? Wie eine Schwingung innen reingeht, wie wir das merken. Die Grundlagen liegen hier drin verborgen. Dass vieles, was im Äußeren ist, überlagert werden kann. Und da kommt man in eine Materie der heutigen Zeit. Ja. So, und jetzt machen wir das mal weiter an dieser Stelle, wie ich es schon hatte. Wenn man also die linksrum und rechtsrum, was durch das System durchgeht, haben wir 2160 Winkelgrade, was das als Schwingung durchläuft. Und was ist das Besondere an dieser Zahl? Die Sumerer mussten bereits vor 5.000, 6.000 Jahren, dass die Erde in ihrer Präzision 2160 Jahre benötigt hat, um durch alle 12 Sternbilder zu kommen. Und heute ist es schneller, weil wir in spiralförmigen Prozessen die Erde sich befindet. Aber die 2160 waren das Primat am Uranfang. Was man hier versteht, in der kosmischen Genese spielen Zahlen auch eine Rolle, die abgeleitet sind von der heiligen Geometrie. Zahlen sind eine wichtige Sache, die ich noch weiter erklären kann. Und jetzt gehen wir mal in einen Punkt hinein, den ihr sofort versteht. Dritte Schwingungsdimension. Länge, Breite, Höhe sind tote Einheiten. Und wenn ich dich jetzt frage, wo liegen bei dir die Gefühle? In der Länge, in der Breite oder in der Höhe? Das ist eine dumme Frage. Eine ganz dumme. Und aber gleichzeitig eine schöne. Weil man merkt, die Frage ist so blöde, dass man darüber nachdenken muss. Nämlich, egal wie ich mich bewege, in welcher Lage ich mich befinde, ich kann Gefühle überall haben. Ja? Und deswegen muss man X, Y und Z-Koordinaten mit einer Schwingung überlagern. Und das sind jeweils 1440 Winkelgrade, die eine einzelne Schwingung durchläuft. Es ist aber ein Bündel wie bei einer Zwiebelschale. Ja? Also sind drei Achsen mal die 1044 führt zu 4320. Und da war die frühere Kammerton A abgeleitet mit 432 Hertz. Viele wussten nicht, wo die Zahl herkommt. Das ist die Grundlage. Und da gibt es vieles andere noch mehr, was mit der 432 in Verbindung steht. Und wenn man eine vierte Dimension nimmt, sieht die so aus. Ein Vierachsensystem. Und als der polnische Physiker Minkowski dann einmal formuliert hat, die Zeit ist die vierte Dimension, ist der größte Unsinn in die Welt gesetzt worden. Das hat nicht Einstein gesagt. Also wenn man begreift, dass Zeit nur eine Eigenschaft ist und keine Dimension, kommt man weiter. Und man hat sich mit dieser dogmatischen Festlegung Länge, Breite, Höhe begrenzt im Denken. Man hat nicht verstanden, dass das gar nicht praktisch sein kann, dass es gar nicht unser Leben bestimmt und dass die Sonne auch nicht in geraden Gewehrstrahl aussendet, sondern das Licht hat eine Frequenz. Und diese Frequenz ist auch wie eine Spiralfunktion. Auf einem Computer, einem Oszillographen, sehen wir das aber nur als Sinuswelle. Ja? Aber es ist räumlich. Es gibt alles, was im Kosmos ist, unterliegt Schwingung. Alles. Und die Grundlage für die dritte, vierte und dann nachfolgende. Ich habe unten noch mal was hingeschrieben. Wenn man bei der vierten Schwingungsdimension auf 5760 kommt, das ist insofern bemerkenswert, weil in der Cheops-Pyramide gibt es eine geheime Kammer, die ich schon fast 20 Jahre lang weiß, mit 5067 Kubikellen Größe. Und die auf die Plattform in 5067 Zoll liegt, geistige Zoll. Es gibt das System 576 zigmal im gesamten Gizeh-Plateau. Und wir werden dort fast schon mit einem massiven Hinweis konfrontiert. Leute, macht euch doch mal einen Kopf über diese Hintergründe, über diese Zahlen. Und wer das verstanden hat mit der vierten Schwingungsdimension, dass es nur eine Schwingungscharakteristik ist, die anders aussieht und die wir aber nicht wahrnehmen können. Und jetzt sage ich nun etwas, was viele vielleicht schon begreifen. Wenn man eine vierte Schwingungsdimension nimmt, dort gibt es auch Lebensformen. Nur der einzige Unterschied ist, wir sehen sie nicht. Und wenn hier neben mir jemand steht oder hier aus einer höheren, nicht aus der vierten, noch viel, viel, viel höher, können das hochmediale Menschen schon sehen. Aber der Normalbürger, wie wir so erzogen worden sind, wir die Fähigkeiten nicht haben, kriegen das nicht mit. Und wer da glaubt, man kann nur glauben, was man sieht, irrt sich gewaltig. Denn jeder glaubt auch, dass er mit dem Handy telefonieren kann, obwohl er nicht sieht, wie die Wellen von hier nach da gehen. Es gibt vieles, was wir einfach hinnehmen, akzeptieren. Man muss aber das mal ein bisschen erweitern. Es gibt auch Dinge im Kosmos, die wir nicht sehen. Und hier fängt das an, wo die dunkle Materie ihre Berechtigung hat. Jede höhere kosmische Dimension gehört in den Bereich des Dunklen, nicht Sichtbaren. Aber sie sind viel lichtvoller als unsere. Denn wir sehen, was wir hier auf der Erde haben, ach, darf ich das sagen? Wir leben hier auf dieser Erde aktuell wie auf einem Planet der Affen. Ja, traurigerweise. Und naja. So, jetzt machen wir mal noch einen Sprung. Hier, Zellvermehrungsprozesse. Zum bestimmten Zeitpunkt der Genesis werden diese zwei Zellen auseinanderrutschen. Und nur für einen Fall habe ich das immer erklärt. Und dann sieht man, wie 111 erzeugt wird. Und in der Cheops-Pyramide gab es einen 111 Königsellen langen Weg und noch ein bisschen mehr. Und wenn man das jetzt kennt und mit den Wirbeln, die von außen Urstoff in die Mitte ziehen, kann man begreifen, wie neue Zellen entstehen. Wie hier drin eine kleine Kammer ist und wie Energie in das Innere, in das Zentrum geführt wird, oder dieser Urstoff wie eine Energiequelle, als wie als Nahrung dient. Aber da gehe ich mal in einem nächsten Vortrag drauf ein. So, und bei diesen Zellvermehrungsprozessen kommen wir an einen Punkt, wo dann insgesamt sich immer die gegenüberstehen. Und bei 12 oder 6 Achsen ist Schluss. Dann ist es eine dichte Zellpackung und eine in der Mitte, das 12 zu 13. So, und das ist nur die Hälfte der Wahrheit, weil sich dann an diesen Stellen immer zwei Zellen befinden. Das ist wie bei einem Magneten, wo sich Plus und Minus oder Nord- und Südpol vereinen und zusammen. Und deswegen entsteht das System. Und an jeder Stelle sind zwei Zellen. Zwei in der Mitte, zusammen 26. Und was haben wir am Menschen? Wir haben 26 Knochen im Fuß. Und wir stehen mit unseren Füßen, mit beiden, mit je 26 auf einer kosmischen Ordnung. Egal, ob es uns passt oder nicht. Und 12 zu 13 als Erscheinungsbild ist das Besondere. Die 13 in der Mitte, ja? Jesus und seine 12 Jünger, ja? König Artus und seine 12 Ritter, Zeus mit seinem Götterrat von 12, der sumerische Götterrat mit Anu und seinen 12 Göttern im Rat. 12 zu 13, der 13 ist in der Mitte. Und dort fangen auch die Probleme an im Erkennen, warum wir 12 Meridiane haben, die vom Herzen ausgehen, energetisch. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ich möchte an der Stelle Schluss machen. Das ist das Buch Die kosmische Ordnung der Schöpfung, wo ich auf Unmengen Details eingehe. Das Buch ist durchaus anstrengend. Man sieht, dass da Zahlen auch eine Rolle spielen. Aber wenn das so leicht wäre, hätten das schon zig andere vor mir formuliert, erkannt und beschrieben. Also man muss schon mit heiliger Geometrie und heiliger Mathematik ein bisschen umgehen können und dann auch heilige Energie verstehen. So, kommen wir nun zur Cheops-Pyramide. So. Das ist sowas wie meine Heimat, insgesamt das Gizeh-Plateau. Ich bin immer tief berührt, wenn ich wieder dort bin. Und im Moment habe ich Entzugserscheinungen von Ägypten. Ich muss wieder runter. So, ich zeige mal hier kurz den inneren Aufbau, der eigentlich weitgehend bekannt ist. Der Eingang ist heute hier, weil Al-Mahmun den künstlich aufgebrochen hat und das damals nicht erkennbar war. Da war das noch komplett verkleidet. So, und absteigender Gang, aufsteigender Gang und so weiter. Das ist aber nicht alles, wie ich dann noch zeigen werde. Und jetzt kommt noch was. Die Cheops-Pyramide besteht wie jede andere in einem Rechteck. Unbedeutend. Unbedeutend geringer. 364 mal 336 Ellen. Und die 363 sind 3 mal 11 hoch 3. Also 11 mal 11 mal 11. Und in allen drei Pyramiden, hier wurde in den 11. Grad eingeweiht. 11 plus 11 ist 22. 22 sind hier und im 33. Grad da. Aber die Grundfläche erzeugt dann aus der Multiplikation beider Zahlen 132.132. Zweimal die 132. Das ist ein Geniestreich. Wie man auf solche Dinge kommen kann, also ist schon gewaltig von der Planung. Ja? So, das möchte ich noch ergänzen. 264, das Doppelte. Aber wichtig ist, die 132 zu erkennen. So, die Pyramide hat von hier unten noch eine Rasterlinie, eine Planungslinie, die zu dieser geheimen Kammer hier oben führt. Mit 5067 Kubikellen. Und wenn man diese Proportionen kennt, 9 zu 11 zu 13, sind das umgerechnet in Größen 264, 2 mal 132. Hier zeigt sich, dass etwas gemacht worden ist, wo Zahlen miteinander verknüpft worden sind. Ebenso, wenn man 9, 11 und 13 addiert, hat man die 33 für den 33. Grad. Also besser kann man es bald nicht darstellen, muss ich sagen. Das sind Zusammenhänge, die ich liebe. Und manch einer kennt meine lockeren Sprüche, wo ich dann meiner Frau manchmal runterrufe, Frau, hol mal eine Flasche Wein aus dem Keller. Ich habe wieder ein Highlight entdeckt. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich alles im Liegen auf dem Sofa zugespielt bekomme. Ich muss dafür auch was tun. So, und jetzt zeige ich euch etwas Ungewöhnliches. Es gibt in der Pyramide hinter diesen Blockierungsteinen einen Schacht. Der ist viel, viel schmaler als das Gangsystem. Und hat eine Fläche von 2,64 Quadratellen, also die 264 durch 100 geteilt. Und dann kommt man in ein System, wo es rüber geht, schräg rüber, und dann ist man hier hinten angelangt, und dann sind 3x60 große Abschnitte, und in dem mittleren, das habe ich früher nicht richtig erkannt gehabt, aber ich weiß, dass jetzt hier ist, das ist das, wo die Ägyptologen diese Erkenntnis haben, dass mit dem Myonenprojekt dort so wie Nebel eingezeichnet worden ist. Das Millionenprojekt gibt nicht klare Daten an, sondern nur nebelartig. Und das ist das. Hier ist nochmal eine Galerie parallel in einem parallelen Gangsystem mit 37 Ellen parallel darüber, von Gang zu Gang. Und dann möchte ich noch darauf aufmerksam machen, wieder haben wir die 132 und diesmal an der Decke. So, andere könnt ihr erstmal weglassen. So, kommen wir zu der verborgenen Mathematik. Links, das habe ich schon gezeigt, die erste Zelle, innen, außen, die Membran und innen Schwingung, 3600. Die Anzahl der Steinschichten in der Cheops-Pyramide, 144, ein Zehntel, das ist ein Zehntel, und 63 zusammen. Das heißt, in der Pyramide ist ein Datenmaterial verborgen, kosmisches, plus in einer auf ein Zehntel reduzierten Größenordnung. Dann gibt es aber noch etwas. Wenn man jetzt den anderen Teil mal weglässt. Es gibt ein energetisches Feld. Das ist wie ein Parabolspiegel. Aber energetisch, nicht physisch vorhanden. Und das geht bis hier runter. So, und die Maße kenne ich. Ich habe da mich noch mal vergewissert bei meinem Freund, Professor Dr. Ahmed Osman, weil die das mal vermessen hatten. Von hier geht es in nördliche Richtung, bis außerhalb der Pyramide. Erst dann geht es noch tiefer in das unterirdische System hinein. So, und dieser Parabolspiegel, so nenne ich das mal, empfängt oder kann kosmische Energien empfangen und auf einen Brennpunkt da oben auf das Pyramidion konzentrieren oder noch mit einem zweiten Teil hier in der Mitte. Hier gibt es nochmal so einen Brennpunkt und man kann mit diesen Energien Informationen aussenden, was empfangen wird in anderen Sternensystemen, weil Energie da oben kugelförmig abgestrahlt wird und nicht linear. So, mehr will ich jetzt hier dazu nicht sagen, das reicht erst einmal. Und das 280 plus 80, 63 ergeben, ist ja schon fast logisch. So, jetzt gehen wir mal runter in die Felsenkammer. Da mache ich mal ein bisschen zügig. So. Und in der Mitte ist dann dieser Schacht, der heute durch eine Betonplatte abgedeckt ist. Und man sieht auf dieser Betonplatte da noch solche Eisenhaken, wo man Befestigung anbringen kann und die rausziehen kann. Und ich kenne das noch, wo das nicht war. Das war an 2004, 5, 6 und da drehe. Und da konnte man noch darunter klettern und in das Gangsystem rein. Mir ist aber von Ägyptologen gesagt worden, die waren in dem Gangsystem drin, wäre aber dann an bestimmten Stellen ein bisschen eingebrochen und wäre gefährlich. Gut, kann ich glauben, kann ich nicht glauben, ist egal. Aber Fakt ist, es geht weiter. Also das ist das, was Al-Mahmun 820 nach der Zeitrechnung vorgefunden hat, nachdem er sich so weit vorgearbeitet hat. So, und hier sehen wir noch Reste von den Blockierungssteinen, die hier runtergehen. Und das ist dann der aufsteigende Gang hoch zur Königskammer und zur Königinkammer. Der linke Teil, dieser Teil hier, sieht man von unten, wenn man in dem Gangsystem hineingeht. Und dann kann man feststellen, habe ich auch dann fotografiert, dass hier ein Granitstein das Ganze blockiert hat. Und das konnten damals die unter Al-Mahmun nicht zerstören, weil ihre Werkzeuge nicht ausgereicht haben, Granit kaputt zu machen. Sie konnten das mit Kalkstein, aber nicht mit Granit. So, jetzt gehen wir mal hoch in die große Galerie. Das sind übrigens 26 dieser Vertiefungen, wo etwas Besonderes reingestellt war für Einweihungszwecke. Auf beiden Seiten 26, so wie wir das bei dieser Zwillingszelle haben. Eine Zelle hat 2×13, 26 und die andere Zelle auch. Und wir haben 26 Knochen im linken Fuß und 26 im rechten. Ja? Und an der Decke waren es ursprünglich 40. dieser Zacken. Und die sind im Auftrag der Altertümerverwaltung etwa im Zeitraum 2010, 2011 abgehackt worden. Das ist der größte Frevel. Weil ich früher, wenn ich hier reingekommen bin in die Kammer und habe hier gesprochen, dann dröhnte das schon so nach. Es vibrierte in der ganzen Galerie. Und jetzt passiert nichts mehr. Die regen sich auf, wenn da mal jemand oben ein paar Farbkleckse in der Felsen oben in, über der Cheops-Pyramide, über der Königskammer rausgenommen haben. Und die machen einen viel größeren Schaden. Das ist ein Frevel. Ich könnte die dafür zum Mond schicken. Ein schwerer Schaden. So. Und oben kommt man dann, erstmal sieht man das, ich will mal das zeigen. Nach oben sieht man das so und da geht es in die Königinnenkammer. Und wenn man von oben runter guckt, sieht es so aus. Eine gewaltige Höhe über 8 Meter hoch ist das. So, das haben wir. Jetzt gehen wir mal in diese zur Richtung Königinnenkammer. Das ist hier immer abgeschlossen. Das wird nur für spezielle Zwecke dann geöffnet. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Reisegruppe komme, dann darf ich da rein. Übrigens war im Jahre 2017 die gesamte Kammer mit Sensorplatten ausgelegt und links, gleich nicht weit vom Eingang entfernt, stand ein Computerturm. Es war erstaunlich, dass man mich reingelassen hat, muss ich mal ehrlich sagen. Und das war für das Myonenprojekt, wo man wie in einen Trichter Energien erfassen konnte. Und deswegen ist dieser gepunktelte Bereich, den sie schon veröffentlicht haben, wo diese Galerie ist, erkannt worden. Dann hat man aber festgestellt, es geht da weiter und es geht da weiter. Und als ich im Jahre 2019 unten war, in der Felsenkammer, waren die Sensorplatten dort ausgelegt und der Computerturm da unten. Das heißt, man wusste, dass es weitergeht und wollte jetzt den Winkel vergrößern. Von der Höhe so, von da unten so. Und ob man jetzt schon entdeckt hat, die geheime Kammer, weiß ich nicht. Die schweigen ja, die sagen ja nichts darüber. Und weil die nicht sagen, muss ich es ja machen. Ja? So, und dann geht es dahinter in die Königinnenkammer. Das habe ich vor Jahren mal auch computermäßig mit Laser erfasst. Und hier unten, da geht es heute den Grabräubergang weiter. Man erkennt aber genau bis dahin eindeutig, dass die Wände scharfkantig vorhanden sind. So, und ihr könnt das gleich hier nochmal mit sehen. Hier sieht man diese Kanten. Und ich habe das natürlich auch vermessen. Und die heilige Geometrie erfordert aber noch ein Stückchen hinten dazu. Die Höhe, als ich das erste Mal gemessen hatte, dachte ich, das ist aber eine blöde Höhe, 8,91. Ja, jeder sagt, damit kann ich nichts anfangen. Aber drehen wir die Zahl um, 1 geteilt durch 8,91, da kommt raus 0,11, 22, 33, 44 und so weiter. Eine verdoppelte Ziffernfolge. Ja? Und umgedreht ist noch 2,7 mal 3,3, dahinter ist der Code des Sarkophags verborgen, ist das Gleiche, nämlich 8,91. Aber dahinter zu kommen, muss man erstmal das begreifen, dass es solche Zusammenhänge gibt. So, und das ist dann diese Höhe von hier bis hierher. Ich habe damals auch alle einzelnen Abschnitte erfasst mit Messen und habe festgestellt, dass auch die Fläche und das Volumen nach innen einen besonderen Zusammenhang darstellt. So, jetzt gehen wir mal hoch, die große Galerie. Hier an dieser Stelle gibt es noch in der Wand, hier in dem Bereich, so wie ein Bossenstein, der guckt so ein Stückchen in den Raum vor, wie ein Kreis, wie ein Lebkuchen drauf gedrückt. Und in der Kammer passieren schon die ungewöhnlichen Dinge. Als ich mich hier mal reingestellt habe, da ist es so schmal, linke und rechte Schulter berühren, beide Teile, und habe einen sonoren Ton erzeugt, dann hat mein Gehirn gewackelt. Aber wie? Es war wie in dem Sarkophag. Und in einer Stärke, dann habe ich einige von der Reisegruppe hergeholt, gesagt, kommt mal her, sind wir mal einzeln. Und dann habe ich das jeden erklärt, dass hier schon das Besondere anfing. Man konnte durch die Materie durchgehen. Man war auf einem energetischen Level, auf so einer Höhe, dass die Materie für uns keine Rolle mehr gespielt hat. So, gehen wir mal in die Kammer rein. Das habe ich auch schon öfters veröffentlicht. Nämlich, dass die Kammer 111, 11,1 Königsellen hoch war. Und mit den anderen Maßen, die ja bekannt sind, zu diesen Effekten führt. Stirnseite 111, Längsseite 222, alle zusammen 666. So, und dann schlagen wir viele die Hände beim Kopf zusammen. Aber das Volumen, das ist insofern interessant. Ich komme auf das andere nochmal zurück. Die Kammer hat eine Eingangsbreite von 2 Ellen. Sie hat 20 Königsellen lange. Sie hat 20 Steine im Fußboden. Und sie hat 200 Quadratellen im Fußboden. Also wir haben 2, 20, 200. Und mit der Höhe kommt das zu 2022. Und das ist ein Symbolismus für Stufen der Erkenntnis. Die 2 hat immer etwas mit Erkenntnis zu tun. Und das merken wir an einem ganz simplen Beispiel. Wenn wir eine Frau kennenlernen, müssen wir uns anpassen, insofern, weil die einen anderen Kopf hat als man selber. Und sie sieht vieles anders und deswegen muss man nicht Macho spielen und sagen, Puppe, jetzt hast du mal nur auf mich zu hören, sondern man muss sie akzeptieren, dass sie auch einen Kopf hat. Ja? Und da fängt die 2 als eine Erkenntnisstufe an, mit 0, mit einem Potenzial. Und ein Potenzial haben wir auf jeder Geldnote. 10 Euro ist mehr als 1 Euro. Und wenn die 0 nichts wäre, dann könnte man sagen, 10 Euro sind gleich einer. Nein, nein, eine 0 ist Potenzial. So, und da sieht man, solche Effekte zahlenmäßig sind nicht für einen Toten bestimmt. So, jetzt gehen wir mal weiter. Auch die 666 komme ich jetzt noch mal gleich drauf. Nachfolgend. Also in diesem Sarkophag habe ich schon zigmal gelegen. Und wenn man dort einen sonoren Ton erzeugt, bringt man die Kammer zum Vibrieren, den Sarkophag zum Vibrieren. Und ich habe es geschafft, wo ich dann mal ziemlich lange drin war, dass man das unten am Eingang gehört hat. Das heißt, es geht durch die ganze Pyramide durch mit einer kraftvollen Energie, wo man das Gefühl hat, man schwebt in einem Energiefeld. Und einmal ist mir das passiert, wo ich dann variiert habe mit der Frequenz, dass ich das Gefühl hatte, ich werde durch die Pyramide rausgeschossen in den Weltraum. War so faszinierend. Da war ich wieder auf dem Boden der Realität im Sarkophag. Es war aber nur das subjektive Gefühl. Früher konnte man rausbeamen. So, was ist nun also der Sarkophag, wenn man all diese Effekte kennt? Für einen Toten nicht. Für einen Toten niemals. Das ist dummes Zeug. Also, es hat sich in der Priesterschaft damals schon rumgesprochen, dass der Sarkophag auch für die Einweihung ist. Und dass man Zugang, sagen wir mal in Anführungsstrichen, zu den Göttern hatte. Und wenn man gestorben war, wollte man ebenfalls Zugang wieder zu den Göttern haben. Das zeigt ja das Totenbuch an, die ganzen Ausführungen. Deswegen hat man sich in einen Sarkophag legen lassen. Das ist der Hintergrund. So, und dieser Sarkophag, das habe ich mal von den Daten von Sir William Flinders Petrie abgenommen, mit 100-facher Überhöhung von der Westwand. Und dann sieht man, dass da Wellen drin sind. Und diese erzeugen diesen Effekt. Also die Asymmetrie ist das Entscheidende und nicht die Tatsache, dass man glatt rasierte Wände haben muss. So, und der Sarkophag selber, hier nochmal mit ein bisschen Mathematik. Oben Summe aller Innen- und Summe aller Außenmaße. Ja? Wir haben also hier das in 10-facher Vergrößerung, was wir in der Königinnenkammer verkleinert haben. Und übrigens Innenmasse 1,32, die Breite, da ist die 132 verborgen. Und man kann aus diesem ableiten, außen 33 Ellen, die Summe aller Maße, und innen 3 mal 3 mal 3. Das heißt, das Prinzip mit den vielen Dreien zieht sich wie ein roter Faden durch. Kommt noch zigmal an anderen Stellen vor, das wird aber heute zu weit führen. So, und wenn man den Deckel dazu nimmt, kommt man auf 66,6. Und bis zu dem Randabsatz, gehen wir noch mal ein Stück zurück, bis zu der Höhe der Randabsatz, ja, dann sind die Hauptmaße zusammen 6,66. Und dann schreit natürlich nach Erklärung, was bedeutet das Ganze. Die 666 hat immer einen Symbolismus, positiv und negativ, wie alles andere auch. Im Kosmos gibt es nicht das Einseitige. Und wir müssen auch das Pentagramm genauso betrachten, so rum und so rum. Eine ist faszinierend, andere ist göttlich, das andere ist teuflisch. Warum, kann ich auch erklären, aber lassen wir mal weg. Die Plus 666. Man muss jetzt mal sich vorstellen, derjenige, der in die Kammer dort die Einweihung gemacht hat, hat 33 Grade, oder 32 hatte er schon und den 33 noch machen wollen. Das war eine Summe von Erkenntnisstufen, ein Zugang zu einem kosmischen Wissen, eine Fähigkeit, die er besessen hat. Er war eigentlich unangreifbar. Die 33 ist sowas wie der äußere Orden, wo man Stärke nach außen demonstriert, und die 27 hat was mit dem dritten Auge zu tun, das ist die innere Stärke. Und 666 ist praktisch all das integriert. Und dann wusste der, wenn ich den 33 Grad habe, weiß ich kosmische Gesetze, dann weiß ich, dass ich verantwortlich bin für alle meine Untergebenen. Ich habe die zu fördern und nicht in den Hintern zu treten, ja, wie das heute der Fall ist. Ein Hocheingeweihter wusste, dass er eine Verantwortung hat. Und natürlich ist das Negative genau das Gegenteil. Es trifft nicht für einen Menschen zu, sondern es trifft für eine Gruppe von Menschen zu, die uns unterdrücken wollen, die uns in den Hintern treten, die uns als den letzten Dreck behandeln, die in der Firma jeden ausbeuten und sagen, das ist ja blöd, wenn er so fleißig ist und so weiter. Ja. Also, es ist eine Eigenschaft, die damit verbunden ist, das Negative. So, jetzt kommen wir nochmal, dieses Auge, sehende Auge, was es auch in Kirchen gibt. Und manche denken immer, das ist nur negativ, das ist nicht der Fall. Das hat genauso seinen positiven Aspekt. Und jetzt gehen wir mal an die eine Ecke. In der Mykerinus-Pyramide wurde in den 11. Grad eingeweiht. Eine symbolische innere Stärke, die nur der 3 entspricht. 3. In der Schäferin-Pyramide wurde auf diesem Weg eingeweiht, wo man außerkörperliche Erfahrungen beweisen musste und konnte bis in unserem Sonnensystem außerkörperlich etwas erforschen, erkennen. Da mache ich mal eine Zwischenbemerkung. Als ich im Jahr 2015 war ich in Russland mit einem Freund, einem hochadligen Prinzen. Und wir waren in der Akademie der Wissenschaften Russlands in Novosibirsk. Und dort haben wir Dinge, auch Versuche mitgemacht an dem sogenannten Kosirev-Spiegel. Und die stellvertretende Direktorin des Institutes, die Tamara, die liebe Tamara, habe ich gefragt, was machst denn du heute in dem? Ja, ich gehe außerkörperlich auf den Mars und wir werden dort nach Bodenschätzen suchen. Und da habe ich gestaunt. Da habe ich wirklich gestaunt. Ich habe dort Dinge erlebt, Science Fiction. Die Russen sind weiter, als wir uns das vorstellen. Und das sind die Amerikaner mit ihrer Wildwest-Ideologie, immer nur mit einem Revolver alles oder mit Waffen zu klären, moralisch und geistig wie hinterm Mond. Ja. So, und das ist hier mit der Schäferin-Pyramide passiert. Und dann ist die symbolische Bedeutung eine Potenzierung, schon 9. Und da oben in der Cheops-Pyramide, im 33. Grad, war die Symbolismen schon 3 hoch 3. Und da haben wir die 27 und 33 da oben wieder stehen, die übrigens auch in unserem Körper existieren. Das wird ein nächster Vortrag sein. So, also 27, 33 haben wir auch dort. Und zum Schluss, ich musste in einem früheren, sehr frühen Leben, fünfstellig zurück, nochmal den 33. Grad absolvieren. Deswegen weiß ich auch, was man dort machen musste. Und da kommt übrigens die 2733 wieder vor. Und auch dieser Teil, man ist also in so einem schrägen Winkel hineingegangen. Und die Summe dieser Wegführung hat schon eine besondere Bedeutung mit 24,3 oder 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal 3 durch 10. So. Und im Endeffekt ist man hier eingeweiht worden in den höchsten Mission. Das Höchste, was im Irdischen möglich war. So, und dann ist man natürlich wieder rausgekommen nach 60 Stunden. Das heißt, der Deckel war unten und man musste seine Herzfrequenz auf 0 setzen und noch ein paar andere Fähigkeiten haben. Und dann ist es entscheidend. Hier ist man rausgestiegen und diese Wegführung ist zusammen, wo haben wir es stehen? 16 Königsellen. 111 war hineinzukommen und 16 wieder raus. Und jetzt ist 1, 16 plus 111, 127. Das ist eine Bewusstseinsstufe. Und 16 durch 111, das ist das Geniale. 0,144 bis in alle Ewigkeit. Immer 144. Und die Bedeutung bedeutet, wenn ich eingeweiht bin in den 33. Grad, habe ich die Meisterschaft mit der 144 hinter mir. Denn 111 langer Weg plus 33 im Grad sind zusammen 144. Und diese Ziffernfolge bedeutet, wenn du Meister bist, hast du ewig an deiner Meisterschaft zu arbeiten. Nicht von wegen Ausruhen, Guru spielen, anderen in Hintern treten und sagen, jetzt tust du mal mir das machen, das machen und das machen. Nein. Meisterschaft heißt immer, an seiner Meisterschaft zu arbeiten. Denn es gibt noch einen schönen Satz, den ich schon als Lehrling für mich in Anspruch genommen habe. Es gibt nichts, was man nicht noch besser machen kann. Und wer glaubt, sich auf seinen Federn ausruhen zu können, ist auf dem falschen Weg. Deswegen ist das Leben so interessant, auch aus den Fehlern zu lernen und immer weiter zu kommen, immer weiter, immer weiter. So, jetzt bin ich wohl am Ende angelangt. Und da wäre nur noch eine Schlussfolgerung zu treffen. Also man sieht, das Gizeh-Plateau ist einer Gesamtheit geplant worden. Nicht so zufällig, man schmeißt mal die Pyramide dahin und die da und die da. Die erste, die gebaut worden, war die Mykerinus, nicht die letzte. Und in der Reihenfolge kamen dann Chephren und Cheops. So, und dann spielen noch andere Dinge eine Rolle mit der Taltempel und mit der Sphinx. Und die Sphinx ist nichts anderes als ein Symbolismus, wo man als in dem Gizeh-Plateau einen Weg geht, um auf geistige Höhen zu kommen. Deswegen zeigt der Symbolismus der Sphinx mit ihrem Löwenkörper, dass man als Mensch noch mit animalischen Trieben behaftet ist. Und der Kopf, dass sich das entwickelt zu einem geistig hochstehenden Menschen. Und die Sphinx, der Sphinxkopf war immer so. Also es ist falsch anzunehmen, dass das mal ein Löwenkopf war. Nein, das passt nicht dazu. Ich weiß es definitiv. Es war immer ein geistig hochstehender Kopf. So, und diese ganze Planung wurde von einer Zivilisation aus einer viel, viel höheren kosmischen Dimension realisiert. Ich weiß, ich habe da Zugang dazu, weil ich auch dabei war. Und da muss man eines wissen, dieser Mensch hat eine Seele. Wer das ablehnt, ist eigentlich ein armer Tropf. Weil eine Seele den Zugang zu dem alten, verborgenen Wissen, was man hat, schaffen kann und eine Verbindung zu viel höheren Lebensformen. Das ist möglich. Und da ich viel in meinem vorgehenden Leben bewerkstelligt habe, habe ich jetzt auch die Gnade bekommen, in diesem Leben Zugang zu diesem Wissen zu bekommen. Deswegen weiß ich Sachen, die die Ägyptologen nicht wissen. Und diese Realisierung, vor allem mit dem unterirdischen Anteil und dem Fixpunkt im Taltempel, begann fast vor einer Viertelmilliarde Jahre. Das ist schon ein gewaltiger Hammer. So, das andere habe ich schon erwähnt. Und dass das Gizeh-Plateau in erster Linie die gesamten Tempel zerstört worden sind, um solches Wissen, um Menschheit vom Wissen abzutrennen, was ja heute auch wieder praktiziert wird, war eine der boshaftigsten Ziele von negativen Wesen, die es auf der Erde auch gegeben hat. So, und jetzt haben sie aber nicht damit gerechnet, dass es noch einen Glitzke gibt, der den ganzen Schwindel aufdeckt. Ja, ich habe es verstanden. Also dieser Krieg hat es real gegeben und Granit wurde im Wesentlichen wie durch Antimaterie vernichtet, aufgelöst. Jetzt verstehen wir, dass Ägypten, das was ich mit dem ersten Bild gezeigt habe, auch eine Widerspiegelung der kosmischen Ordnung ist. Und wenn man das jetzt auf die heutige Zeit übertragen, muss man eines sagen. Wer begreift, dass es eine höhere Ordnung gibt, wird sich anders verhalten als Mensch. Man wird sich bemühen, so zu leben, wie andere das als positiv empfinden. Ich möchte ja von anderen Menschen auch behandelt werden als Persönlichkeit. Und ein anderer sollte genau dasselbe empfinden, wenn ich ihn behandle. Diese aktuelle Phase der Negativität ist dazu da, um Menschen in der Negativität so weit zu konfrontieren, dass sie begreifen, das Negative kann nicht das Ziel im Leben sein. Es kann nicht sein, nur nach Geld zu haschen, andere zu unterdrücken und so fort. Aber das Negative ist notwendig, um zu verstehen, dass es etwas anderes gibt, etwas Positives, etwas Gutes. Und das Gute kann man nur verstehen, wenn man das Negative vorneweg erfahren hat. Also, wenn man in eine höhere kosmische Dimension einmal kommt, so wie in der Schule von der dritten in die vierte Klasse, das habe ich ja verstanden mit diesen kosmischen Dimensionen, dann ist mir mal gesagt worden, denke an eins, in einer höheren kosmischen Dimension ist die Lichtgeschwindigkeit schneller und die Gedanken realisieren sich schneller. Folglich müsst ihr im Irdischen mit allem Negativen konfrontiert werden, damit ihr später, wenn ihr aufgestiegen seid, wisst, was das Negative bedeutet, was es für Konsequenzen hat oder mit meinen eigenen Worten formuliert, man muss begriffen haben, dass man dieses Negative nicht noch einmal haben will. So. Das hat natürlich auch andere Konsequenzen. Das Negative wird nicht ewig bleiben. Und da ich weiß, dass es einen Gott gibt, auch Zugang zu ihm schon hatte, direkten, faszinierenden, nicht Thema jetzt hier, weiß ich, dass dieses Thema beendet sein wird. Gott steht nicht mit dem Teufel unter einer Decke. Das muss man mal so formulieren. Das heißt, es wird Änderungen geben, kosmisch, energetisch vor allem, und es wird Rückkopplung haben auf das Irdische. Und das sind Dinge schon im Gange. Vor Jahren hatte ich einmal einen Vortrag gehalten über die Klimaveränderung im Sonnensystem. Ich habe damals noch nicht alles gewusst. Auch die Russen nicht, die das in der Ausarbeitung The Planetophysical State of the Earth veröffentlicht hatten. Und die Amerikaner später auch. Dass es energetischer Einfluss auf das Sonnensystem gibt. Und Energien sind wie bei einer Rundfunkwelle, sie sind überlagert mit Informationen. Und das ist zum Beispiel eine Erklärung dafür, dass es mit einmal sogenannte Indigo-Kinder gibt, Kristallkinder, Kinder mit besonderen Fähigkeiten. Und ich sage mal, ich bin ein Indigo-Opa, wie auch immer, weil ich auch Zugang habe. Und das ist etwas, was sich ändern wird. Und jetzt muss man den Begriff Toleranz nochmal gleich ins Spiel bringen. Ich kenne ja die ganzen Poldurchmesser der Erde, die ursprünglich einmal festgelegt worden sind. Und da sind auch Toleranzparameter verborgen. So, was heißt denn Toleranz? Es ist eigentlich eine Begrenzung. rechts und links. Und in der Mitte ist es zulässig. Wir stellen einen Teil in der Werkzeugmaschinenfabrik her, es wird geprüft, es hat eine zulässige Toleranz im Großen und im Minimum. Andere ist Ausschuss. Toleranz hat aber auch einen energetischen Aspekt. Wenn wir hier auf dieser Erde leben und die Zukunftsentwicklung sehen, werden Menschen, die außerhalb dieser Toleranz liegen, nicht mehr auf dieser Erde wirken können. Das sage ich mal ganz vorsichtig. Jakob Lorber, vielen unbekannt, ein Schreiber aus dem 19. Jahrhundert, der um 1840 eine Stelle als Konzertmeister in der Kreisstadt antreten wollte, hörte am Abend eine Stimme, als er seine Sachen gepackt hat, in seinem Kopf und die sagte ihm, nimm Papier und Griffel und schreibe. Und hat bis zum Tod geschrieben. Ich habe von ihm ungefähr so viele Bücher und Literatur, so viel. Alleine die Neuoffenbarung Johannes sind rund 5.500 Seiten. Ja? Andere Bücher sind 3.500 und es sind viele auch kleinere Dinge dabei. Und in dem Band 9, den ich zufällig nochmal in der Hand genommen hatte, im letzten Frühjahr, sehe ich da auf der einen Seite stehen, in nahezu 2000 Jahren, also jetzt, wird es ein großes Gericht geben und die Unterdrücker und die Gottlosen, also die Extremen, werden von der Erde hinweggefegt. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Weil ich vorher schon mal eine Information bekommen hatte von einer anderen Wesenheit, dass solche Dinge eintreten werden. Das heißt, wir dürfen Optimismus haben, dass es so nicht weitergeht. Deswegen empfehle ich allen, die mich anrufen, die mich besuchen, und das sind relativ viele, jedes Mal Optimismus zu bewahren. Das wird nicht ewig gehen. Und es wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und dieser Prozess ist im Gange. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden und allen, die hier zugehört haben oder jetzt sich das angeschaut haben, sagen, bleibt ruhig im Herzen, bleibt stark, akzeptiert, dass wir das Negative erleben müssen, um geistig wach zu werden. Und viele Menschen, die gegenwärtig an die Dinge nicht glauben, werden Stück für Stück mehr begreifen und erfassen, als sie je für möglich gehalten haben. Und für diesen Lebensweg wünsche ich viel Erfolg. Tschüss.